Ja, einen wunderschönen guten Morgen euch allen. Schön, wieder so viele Leute heute zu sehen. Schön, dass wir den Anfang dieses Jahres für mich im Gottesdienst hier miteinander begehen dürfen. Weil ich bin das erste Mal hier im Gottesdienst in diesem Jahr. Es war ja letzte Woche der Allianz-Gottesdienst und davor war ich auf Urlaub. Und so ist heute meine erste Predigt, meine erste Sonntagspredigt in diesem neuen Jahr. Und ich bin davon überzeugt, Gott möchte Großes tun in diesem Jahr. Glaubt ihr das auch? Okay, ich bin davon überzeugt, Gott möchte Großes tun. Gott hat Großes vor in diesem Jahr. Möge Gott in diesem Jahr uns eine Zeit der Ernte schenken, ein Jahr der Ernte schenken, wo Menschen zum Glauben finden in Scharen, wo geistliche Durchbrüche geschehen, wo Gottes Gegenwart und Herrlichkeit sichtbar wird in dieser Stadt und in diesem Land. Das ist das, was ich mir wünsche. Und zwar so wie noch nie zuvor. Das ist das, was ich mir wünsche für das Jahr 2015. Ich wünsche mir, dass wirklich etwas durchbricht an Gottes Gegenwart und Gottes Herrlichkeit. Ich wünsche mir, dass unsere Freunde und Bekannten zum Glauben finden an Jesus Christus und dass etwas in Bewegung kommt. Und zwar viel stärker noch als bisher. Ich bin dankbar für das, was Gott alles tut. Wir haben ja in nächster Zeit, Hans hatte schon gesagt, eine Taufe. Es haben sich jetzt 8 Leute angemeldet für die nächste Taufe. Sollte es noch jemanden geben, der Hans hat es eh schon gesagt, der sich noch taufen lassen möchte, heute ist die letzte Möglichkeit, weil heute beginnt bereits der Taufunterricht. Das heißt, bitte kommt direkt im Anschluss an den Gottesdienst auf mich zu. Und ich freue mich darüber, dass wieder 8 Menschen eine Entscheidung getroffen haben und den Weg mit Jesus gehen möchten. Aber ich wünsche mir, dass es noch viele Taufen in diesem Jahr gibt. Ich wünschte mir, und ich habe das ja schon häufiger gesagt, dass wir das Taufbecken nie mehr zumachen müssen. Dass es immer offen bleibt, weil jede Woche sich Menschen bekehren, jede Woche Menschen Jesus erleben. Ich wünsche mir, dass wir alle, die wir heute hier sind, so ganz neu mit dem Heiligen Geist erfüllt werden in diesem Jahr. Wünscht ihr euch das auch? Das ist das, was wir brauchen. Wir möchten eine geisterfüllte Gemeinde sein. Wir wünschen uns, dass Gottes übernatürliches Wirken in unserer Mitte sichtbar wird. Möge Gott Erweckung schenken in diesem Jahr. Ein neues Wirken und ein neues Wehen seines Geistes, dass wir Gott viel intensiver und viel stärker erleben als bisher, so dass Scharen von Menschen zum Glauben finden. Das wünsche und erwarte ich mir für dieses neue Jahr. Aber wisst ihr, ich glaube, dass es auch gewisse Vorbereitungen unsererseits dafür braucht. Ich glaube, dass es ganz, ganz wichtig ist, dass wir uns entsprechend vorbereiten. Ich glaube, dass es gewisse Schlüssel gibt, die wir anwenden sollen, damit sich Türen öffnen. Ich möchte es direkt von Anfang an sagen. Ich bin total davon überzeugt, dass Erweckung Gottes Werk ist. Ich bin davon überzeugt, wir können Erweckung nicht produzieren. Wir können auch nicht das Wirken des Geistes initiieren und wir können noch nicht mal einen einzelnen Menschen zum Glauben führen. Habt ihr das auch schon mal erlebt? Ich denke, jeder, der das schon probiert hat, der weiß, wovon ich rede. Wir können es nicht, überhaupt einen Menschen zum Glauben zu bringen. Das ist Gottes Werk und jedes Mal wieder neu ein Wunder, wenn das geschieht. Gott muss sich offenbaren. Aber ich glaube, dass von unserer Seite es auch etwas braucht. Ich glaube sozusagen, dass wir die Form bauen sollen, in die das Wirken des Geistes sich hineingießen kann. Und das ist unser Teil. Das ist unser Part, das ist das, was wir tun sollen, dass wir die Form bauen. Es ist so wichtig, dass wir unseren Teil da tun, dass wir offen sind für Gottes Wirken, so dass er uns wirklich füllen kann. Ich möchte euch das mal heute veranschaulichen. Ich habe mal heute etwas mitgebracht. Und zwar hier ist ein Glas. Und dieses Glas, wenn ich das jetzt umdrehe, dann ist es nicht mehr offen nach oben. Und wenn ich jetzt dieses Glas da so hinstelle, und dann kommt das Wirken des Geistes. Und der Heilige Geist möchte wirken in unserem Leben. Dann geschieht was? Es geht daneben. Und das Glas bleibt leer. Es kommt nichts rein. Ist übrigens nur Wasser. Weil braucht keine Angst haben, dass da jetzt jemand aufputzen muss oder so. Wenn aber jetzt das Glas offen ist, dann ist es ganz selbstverständlich, dass was hineingegossen werden kann. Und ich glaube, das ist eine wichtige, für mich wichtige Illustration für das, was Erweckung bedeutet. Erweckung bedeutet, wir öffnen uns für das Wirken des Heiligen Geistes. Wir öffnen uns nach oben hin. Wir öffnen uns zu Gott hin. Dass er Erweckung schenkt, das ist seine Sache. Das können wir nicht produzieren, das können wir nicht wirken. Dass das Wasser kommt, kann das Glas nicht beeinflussen. Aber das Glas kann sehr wohl beeinflussen, ob das Wasser hineinfließt. Und das ist die eigentliche Sache. Es geht darum, dass wir uns vorbereiten für das, was Gott tun möchte in unserem Leben. Es geht darum, offen zu sein nach oben. Es geht darum, sozusagen unseren Empfänger einzuschalten, so wie bei einem Radio. Wenn du den Empfänger einschaltest, nur dann kannst du das richtige Programm bekommen. Und genauso ist es eigentlich in unserem Leben. Wir müssen unser Leben ausrichten auf Gott, damit wir das richtige Programm bekommen können, damit Gott zu uns reden kann, damit Gott durchkommen kann in unserem Leben, damit Gottes Wirken zunehmen kann in unserem Leben. Und das ist unser Part. Und ich möchte heute über einen ganz speziellen Schlüssel sprechen, durch den wir für uns für Gottes Wirken öffnen können. Durch den wir eigentlich so ein offenes Glas sein können, das nach oben hin offen ist, wo Gott in unser Leben hineinwirken kann. Und ich möchte heute über ein, und ich sage es direkt von Anfang an, über ein unappetitliches Thema sprechen. Ich möchte nämlich heute über das Fasten mit euch sprechen. Das Fasten. Mein Predigttitel lautet: Der Segen des Fastens. Und ich spüre schon so eine richtige Begeisterung im Raum. Endlich mal ein gescheites Thema. Fasten, das ist ja genau das, wonach wir uns sehnen. Nun, Fasten ist ja nicht gerade ein Thema, das so heute so hoch im Kurs steht. Bei diesem Thema fliegen einem nicht gerade so die Hallelujas zu. Ich sag's mal so. Also das ist nicht gerade so das begeisterndste Thema für jeden von uns. Aber ich glaube, dass es ganz, ganz wichtig ist, sich mit diesem Thema zu beschäftigen, denn es ist biblisch sehr, sehr gut bezeugt. Es steht in der Bibel an sehr, sehr vielen Stellen drin. Und ich glaube, dass viele Christen den Segen des Fastens gar nicht richtig kennen. Und deswegen ist es so wichtig, unbedingt wichtig, dass wir uns mit diesem Thema beschäftigen. Und es ist, glaube ich, auch unsere Pflicht als Verkündiger des Evangeliums, alle Themen der Bibel zu verkündigen und nicht nur das, was Leute gerne hören möchten. Denn alles, was die Bibel sagt, ist wichtig für unser Leben. Und so auch dieses Thema. Und ich glaube, gerade in unserer wohlstandsgeprägten westlichen Welt haben wir da etwas verloren, was wir ganz neu für uns entdecken dürfen. Und ich wünsche mir so sehr, dass wir das so ganz neu für uns entdecken, den Segen des Fastens. Und deswegen möchte ich euch heute dazu ermutigen und ich möchte auch heute ganz speziell über dieses Thema sprechen. Wir haben ja ab nächster Woche eine 40-tägige Gebets- und Fastenkette. Und ich möchte euch ermutigen, euch da einzuklinken und diesen Segen des Fastens so ganz hautnah für euch zu erleben. Das ist etwas, was man selber erleben kann. Es liegt eine gewaltige geistliche Kraft im Fasten. Dabei möchte ich direkt sagen, und das möchte ich ganz, ganz deutlich sagen, ich möchte heute nicht gesetzlich über das Fasten sprechen. Ich möchte heute nicht so sprechen, so nach dem Motto, ein guter Christ muss fasten. Darum geht es mir überhaupt gar nicht. Sondern es geht mir darum, euch zu ermutigen und euch zu motivieren, den Segen des Fastens zu erleben. Denn Fasten sollte etwas Fröhliches sein, etwas Freiwilliges sein, etwas von Herzen kommendes, etwas Begeisterndes sein. Und das wünsche ich jedem, der heute hier in diesem Raum ist. Und ich möchte zu Anfang ein prophetisches Wort von Jesus vorlesen, wo er über das Fasten gesprochen hat und wo er gefragt wurde, warum seine Jünger nicht fasten. Und dann hört einmal, was er gesagt hat, in Matthäus 9, Vers 15. Matthäus 9, Vers 15. Da heißt es: Und Jesus sprach zu ihnen: Können etwa die Hochzeitsgäste trauern, solange der Bräutigam bei ihnen ist? Es werden aber Tage kommen, da der Bräutigam von ihnen weggenommen sein wird, und dann werden sie fasten. Jesus spricht hier davon, dass er weggenommen wird. Dass er weggehen wird, dass er diese Erde verlassen wird. Und er sagt, dann werden meine Nachfolger fasten. Das ist ein prophetisches Wort. Und seit der Himmelfahrt Jesu haben Christen auf der ganzen Welt zu allen Zeiten immer wieder diesen Segen des Fastens erlebt. Und zwar nicht aus einer Pflichterfüllung heraus, sondern weil sie erkannt haben, dass ein ungeheuerlicher Segen im Fasten liegt. Wenn wir also anfangen zu fasten, dann erfüllen wir eigentlich diese Prophetie Jesu. Dann erfüllen wir das, was er in seinem Wort hier gesagt hat, was er damals ausgesprochen hat. Und deswegen möchten wir uns heute mit diesem Thema beschäftigen. Und mir ist natürlich vollkommen klar, dieses Thema ist ein Riesenthema. Und deswegen kann ich heute nur einzelne Bereiche erwähnen von diesem Thema. Und ich würde euch ermutigen, mal dieses Thema weiter zu bewegen und weiter zu forschen in der Bibel. Denn da steckt ganz, ganz vieles drin. Worum geht es eigentlich beim Fasten? Nun, Essen ist ja in unserer Gesellschaft etwas ganz, ganz Wichtiges und Schönes. Wer von euch isst gerne? Ich auch. Also Essen ist etwas Wunderschönes. Essen ist einfach etwas Wunderbares. Es ist häufig ein Ausdruck von Gemeinschaft. Auch im Fernsehen sehen wir die verschiedensten Kochsendungen, Lava und was weiß ich alles für Kochsendungen, die es da gibt. Da werden die besten und schmackhaftesten und schönsten Gerichte produziert. Einfach herrlich. Und ganz ehrlich, reden wir meistens lieber über das Essen als über das Fasten. Aber, und das ist etwas ganz Wichtiges, auf der anderen Seite ist es ganz interessant, dass eigentlich in jeder Religion auf der ganzen Welt es gewisse Fastenrituale gibt. Im Buddhismus fasten die Leute, um erleuchtet zu werden. Im Islam gibt es den Ramadan. In der katholischen Kirche gibt es das 40-tägige Fasten vor Ostern. In fast allen Kulturen und Religionen dieser Welt gibt es bestimmte Fastenzeiten. Und selbst in der medizinischen Welt wird das Fasten immer mehr thematisiert, das sogenannte Heilfasten zum Beispiel. Oder ich denke an den ganzen politischen Bereich. Es gibt Menschen, die im politischen Bereich fasten. Zum Beispiel, ich denke an einen Mann, der unglaublich viel Eindruck gemacht hat, Mahatma Gandhi, der bekannt geworden ist durch sein Fasten. Oder es gibt Leute, die treten in einen Hungerstreik, in eine Form des Fastens, um ein Thema durchzusetzen. Wir merken, dieses Thema Fasten ist ein Thema, das in ganz, ganz vielen verschiedenen Kontexten vorkommt. Und auch in der Bibel kommt dieses Thema Fasten an ganz, ganz vielen Stellen vor. Und Gott gibt uns als Christen ganz klare Anweisungen. Und die sind komplett anders wie alles andere, was das Fasten betrifft. Was ist genau Fasten? Ich habe es mal so definiert. Fasten heißt, freiwillig oder unfreiwillig sich der Nahrung oder gewisser Grundbedürfnisse zu enthalten. Das ist eigentlich das, was Fasten ist. Das heißt, auf gewisse Dinge, vor allen Dingen Nahrung, zu verzichten, das ist das Fasten. Und ich möchte heute mal euch so ein bisschen in dieses Thema hineinnehmen. Es gibt von der Bibel her eigentlich drei Arten des Fastens. Zunächst einmal gibt es das ganz normale Fasten. Das ist sehr, sehr einfach. Da lässt man einfach alle Nahrung weg und man trinkt Wasser. Das ist eigentlich das normale Fasten, so könnte man es vielleicht nennen. Das ist zum Beispiel das, was Jesus 40 Tage getan hat. Ich verzichte einfach auf die Nahrung und ich trinke nur Wasser. Das wird ganz, ganz häufig in der Bibel beschrieben, an ganz, ganz vielen Stellen. Dann gibt es eine zweite Art des Fastens und das ist das totale oder das absolute Fasten. Das bedeutet, dass man nichts isst und nichts trinkt. Diese Art des Fastens sollte man definitiv nie länger als 3 Tage tun. Denn sonst ist man tot. Das ist eine Art des Fastens, die definitiv nicht zu lange angewendet werden sollte. Mit dieser Art des Fastens sollte man sehr, sehr vorsichtig umgehen. Aber es gibt auch dafür einige Beispiele in der Bibel. Zum Beispiel bei Mose. Wir haben es schon von Hans vorhin gehört. Als er auf den Berg ging, da fastete er 40 Tage ohne Essen und Trinken, was ganz, ganz eindeutig ein Wunder war. Und bitte nicht zur Nachahmung zu empfehlen ist. Also nicht, dass du jetzt denkst, okay, jetzt fange ich mal an, 40 Tage ganz zu fasten. Das wird nicht funktionieren. Ähnliches lesen wir dann auch von Elia oder wir lesen vom Fasten im Buch Esra oder von Saulus von Tarsus. Als er auf dem Weg nach Damaskus Jesus begegnet ist, da fastete er 3 Tage und 3 Nächte ohne zu essen und zu trinken. Oder wir lesen davon auch im Esther-Buch, dieses Esther-Fasten in Esther 4, Vers 16, wo ein ganzes Volk aufgefordert wird, nichts zu trinken und nichts zu essen. Es heißt dort in Esther 4, Vers 16, geh hin, versammle alle Juden, die sich in Susa befinden und fastet um meinetwillen, sagt Esther, und esst nicht und trinkt nicht 3 Tage lang, Nacht und Tag. Auch ich selbst werde mit meinen Dienerinnen ebenso fasten. Und sodann will ich zum König hineingehen, obwohl es nicht nach dem Gesetz ist. Und wenn ich umkomme, so komme ich um, sagt sie hier. Und durch dieses Fasten kam ein gewaltiger Sieg für das Volk Gottes. Und ein ganzer Holocaust wurde damals verhindert. Wir sehen also hier schon, das Fasten hat gewaltige geistliche Auswirkungen, wenn es in der richtigen Motivation geschieht. Übernatürliche Dinge geschehen durch das Fasten. Und dann gibt es noch eine dritte Art des Fastens. Und ich nenne es mal das partielle oder das teilweise Fasten. Und das ist auch etwas, was wir in der Bibel ganz, ganz häufig sehen. Daniel und seine Freunde zum Beispiel fasteten so partiell. Sie verzichteten auf die Tafelkost des Königs, heißt es dort zum Beispiel. Oder auf gewisse Köstlichkeiten, auf die wunderbarsten, exquisitesten Speisen, die es damals gab. Auf das verzichteten sie ganz bewusst. Sie verzichteten auf Fleisch und stattdessen aßen sie nur Gemüse und tranken Wasser. Das ist so ein partielles Fasten. Das ist die dritte Art des Fastens. Oder wir lesen zum Beispiel davon in Daniel 10, Vers 2 und Vers 3. Da heißt es, in jenen Tagen trauerte ich, Daniel, 3 volle Wochen. Köstliche Speise aß ich nicht und weder Fleisch noch Wein kamen in meinen Mund. Und ich salbte mich nicht, bis 3 Wochen um waren. Das war ein partielles Fasten. Das heißt, er hat köstliche Speisen nicht gegessen, er hat kein Fleisch gegessen, er hat keinen Wein getrunken und so weiter. Es bedeutet, auf gewisse Dinge zu verzichten. Oder wir lesen das von Elia am Bach Krit oder in Serepta. Da war so ein partielles Fasten. Oder ich denke auch an Johannes den Täufer. Johannes der Täufer war ja so ein interessanter Faster. Ich weiß nicht, ob ihr das schon mal mitbekommen habt. Es wird berichtet, dass er Heuschrecken und wilden Honig aß. Also er hatte einen bisschen komischen Speiseplan, oder? Das ist schon ein bisschen komischer Speiseplan. Also ich muss euch sagen, ich stelle mir ja diesen Mann, ich meine so bildlich, so in einer bisschen kindlichen Fantasie, stelle ich mir diesen Mann so vor mit so ein großer, kräftiger, starker Mann mit einem langen Rauschebart und in diesem Bart, da klebt noch der Honig drin und so ein Heuschreckenschenkel schaut noch raus aus seinem Mund. Also das ist so ein bisschen meine eigene Vorstellung von ihm, so ein bisschen so ein wilder Typ, ein wilder Mann. Und ehrlich gesagt, das war eine wirklich sehr, sehr eigenartige Diät, die er da gehalten hat. Ich weiß nicht, wie es dir gehen würde. Was würdest du sagen, wenn es heute zum Mittagessen Heuschrecken und wilden Honig gäbe? Also ich könnte mir Schöneres vorstellen. Ich sag's ganz ehrlich, eine komische Nahrung, die er da zu sich nahm. Eine Art des partiellen Fastens. Von dieser Art des Fastens lesen wir auch ganz, ganz viel in der Kirchengeschichte von vielen Menschen, die das praktiziert haben. Zum Beispiel John Wesley, dieser gewaltige Erweckungsprediger. Sie haben Teile der Nahrung weggelassen oder sie haben einfach Mahlzeiten am Tag weggelassen. Beim partiellen Fasten gibt es ganz, ganz viele verschiedene Bereiche, wie man das einsetzen kann, wie man das machen kann. Heutzutage gibt es auch ganz moderne Arten des Fastens. Und das ist auch so ein partielles Fasten. Zum Beispiel Fernsehfasten. Oder Internetfasten, oder Handyfasten, oder Facebookfasten. Diese Dinge zählen ja heute auch schon zu den Grundbedürfnissen des Menschen. Viele Leute können ohne das gar nicht mehr leben. Und deswegen kann man durchaus auch in diesem Bereich fasten. Und ist auch in diesem Bereich für manche Leute das Fasten angesagt. Zugegeben, von dieser Art des Fastens ist in der Bibel relativ wenig die Rede. Weil die Leute damals noch kein Internet hatten und so weiter. Aber ich bin davon überzeugt, sie haben so gefastet, weil sie hatten es alles noch nicht. Das heißt, sie haben das gar nicht, sie haben das weggelassen, sie haben sich nicht damit beschäftigen müssen. Und stell dir mal vor, du fastest jetzt zum Beispiel in dieser Art. Du sagst zum Beispiel, ich lasse das Internet mal für eine ganze Woche aus. Oder, ich meine, vielleicht bist du beruflich damit beschäftigt, dann solltest du es bitte nicht auslassen. Aber ihr versteht, was ich meine, wohl? Oder du sagst, ich lasse den Fernseher einfach mal eine ganze Woche aus. Da ist wahrscheinlich der wenigste beruflich damit beschäftigt. Auf jeden Fall, stell dir mal vor, die Zeit, die du normalerweise im Internet oder vor dem Fernseher verbringst, verwendest du jetzt für das Gebet. Wow, da kommt bei einigen doch einiges zusammen. Da kommen doch etliche Stunden zusammen, die man da vielleicht dafür ganz speziell verwenden kann. Das kann eine Art des Fastens sein. Ihr merkt schon, Fasten ist sehr, sehr vielfältig. Und ich möchte dich ermutigen, in dieser Fasten- und Gebetszeit vielleicht mal ganz gewisse Dinge in deinem Leben einfach mal rauszuräumen für eine Zeit. Vielleicht einfach mal den Fernseher abzuschalten. Einfach mal diese Zeiten des Fernsehens zu reduzieren und ganz bewusst diese Zeit für das Gebet zu nehmen. Du wirst merken, wie dir das gut tut. Oder vielleicht zum Beispiel mal nicht shoppen zu gehen. Oder die Zeit des Shoppengehens mal zu reduzieren. Und diese Zeit für das Gebet zu nehmen. Da kommt auch bei einigen eine ganze Menge Zeit raus. Dann gibt es in der Bibel zwei verschiedene Arten des Fastens, und zwar das persönliche Fasten und das kollektive Fasten. Es gibt das Fasten, wo Menschen privat fasten für sich, ganz alleine, individuell, wo keiner es mitbekommt. Aber es gibt in der Bibel auch immer wieder dieses öffentliche Fasten, dieses kollektive Fasten, wo ein kollektiver Aufruf zum Fasten ergeht. Und das ist genau das, was wir ab nächster Woche praktizieren, so ein kollektiver Aufruf zum Fasten und Gebet. Und wisst ihr, darin liegt ein besonderer Segen, wenn wir uns vereinigen im Fasten und Gebet. Ich glaube, dass gerade diese Zeiten, und wir haben das ja jetzt schon etliche Jahre immer wieder gehabt, solche 40 Tage Gebets- und Fastenketten, ich glaube, dass solche Zeiten Zeiten des besonderen Segens für jeden Einzelnen von uns sein können und auch Zeiten des besonderen Segens für uns als Gemeinde sein dürfen. Das sehen wir auch an ganz, ganz vielen Stellen in der Bibel. Wenn wir gemeinsam fasten, liegt eine Kraft darin. Daneben gibt es das gelegentliche und das regelmäßige Fasten. Es gibt Menschen, die fasten regelmäßig. Zum Beispiel damals die Hanna im Tempel. Da wie von ihr wird gesagt, dass sie Tag und Nacht vor Gott betete und fastete. Hier ist übrigens ganz sicherlich kein absolutes Fasten gemeint, sondern hier geht es darum, sie hat gar nicht mehr was gegessen, ganz, ganz sicherlich nicht, sondern hier geht es um ein partielles Fasten. Und sie machte das regelmäßig. Das heißt, einzelne Mahlzeiten zum Beispiel wegzulassen oder Mahlzeiten zu reduzieren. Das ist das, was die Hanna damals gemacht hat. Oder vielleicht hat sie auch Handy gefastet oder Facebook gefastet. Na, sicherlich nicht. Sie war ja schon 84 Jahre alt. Und das gab es damals noch nicht. Außerdem gibt es ein freiwilliges und unfreiwilliges Fasten. Ihr merkt schon, es gibt ganz, ganz viele Schattierungen von Fasten. In vielen Teilen der Welt müssen Menschen unfreiwillig fasten. Viele Menschen weltweit müssen ein unglaubliches Maß an Entzug von Nahrung und auch teilweise Wasser erdulden. Und das ist etwas Furchtbares. Das, was wir hier praktizieren, ab nächster Woche, ist ein freiwilliges Fasten. Und das möchte ich direkt mal ganz, ganz deutlich sagen. Keiner sollte unter Druck kommen, fasten zu müssen. Sondern das ist etwas Freiwilliges, wo jeder vom Herzen her sagen sollte, ich möchte dabei sein oder wie kann ich mich damit einbringen. Das heißt, eine Sache des Herzens, die Gott uns aufs Herz legen sollte, die von innen herauskommen muss und nicht von außen. Das heißt, es ist ein freiwilliges Fasten. Noch eine ganz wichtige Frage. Wie lang sollte man eigentlich fasten? Also ich glaube, wenn ich jetzt hier durch die Reihen gehen würde, es würden wahrscheinlich die unterschiedlichsten Meinungen rauskommen, wie lang sollte man eigentlich fasten? Das ist auch sehr, sehr unterschiedlich. Von der Bibel her ist es nämlich auch sehr, sehr unterschiedlich. Wenn wir die Bibel lesen, gibt es die unterschiedlichsten Zeiträume. So fastete zum Beispiel das Volk in Richter 20, Vers 26, das Volk Gottes vom Morgen bis zum Abend. Es heißt dort, da zogen alle Söhne Israel und das ganze Kriegsvolk hinauf und kamen nach Bethel. Und sie weinten und saßen vor dem Herrn und fasteten an jedem Tag bis zum Abend. Und sie opferten Brandopfer und Heilsopfer vor dem Herrn. Das heißt, sie fasteten von morgens bis abends. Eine Art des Fastens. Es gibt auch ein anderes Fasten, das ich jeden Tag praktiziere, vom Abendessen bis zum Frühstück. Deswegen heißt das Frühstück übrigens im Englischen Breakfast. Das heißt, Fasten brechen. Das ist eigentlich das, was dieses Wort ausdrückt. Du brichst das Fasten der Nacht. Und jeder von uns hat schon ganz, ganz viele Male gefastet. Ohne dass du es vielleicht mitbekommen hast. Manche 6 Stunden, 8 Stunden, 10 Stunden, manche sogar vielleicht 12 Stunden gefastet. Glückwunsch. Und hier, das Volk fastete andersherum. Es fastete von morgens bis zum Abend. Die Bewohner von Jabesh-Gilead fasteten nach dem Tod von Saul 7 Tage lang vor Trauer. Das lesen wir in 1. Samuel 31,13. Dann Saulus von Tarsus fastete nach seiner Bekehrung 3 Tage und 3 Nächte. Oder wir lesen von Daniel, dass er ein teilweises Fasten 3 Wochen lang gemacht hat und dann erschien ihm dieser Engel und zeigte ihm, er bekam gewaltige Offenbarungen. Und dieser Engel zeigt ihm etwas über die Zukunft, über das, was kommen sollte. Das heißt, Fasten bringt Gottes übernatürliches Wirken in unser Leben hinein. Fasten öffnet unser Leben für Gottes übernatürliches Wirken in unserem Leben. Fasten bringt uns Offenbarungen in unser Leben hinein. Wegweisung. Und vielleicht gibt es ja den einen oder anderen heute hier in diesem Raum. Du hast dich gefragt, wie geht mein Leben weiter? Vielleicht hast du dir Gedanken gemacht darüber und hast auch Gott gefragt, Herr, was willst du mit meinem Leben? Vielleicht stehst du im Moment an einem Scheidepunkt in deinem Leben und du musst dich in irgendeine Richtung entscheiden. Und ich würde dich ermutigen, dir Zeit für Fasten und Gebet zu nehmen. Wirklich zurückzuziehen zu Gott. Und ich glaube, dass gerade Fastenzeiten, so wie bei Daniel, Zeiten sind, wo so übernatürliche Offenbarungen in unser Leben hineinkommen. Wo Gott ganz deutlich und ganz klar zu uns reden kann. Wo er uns Dinge zeigen kann, vielleicht auch gerade was deine Zukunft betrifft, Dinge ganz speziell zeigen kann. Wie wäre es, wenn wir ganz speziell da uns Zeit für Fasten und Gebet nehmen und den Herrn zu suchen, dass wir Wegweisung empfangen für unser Leben. Von Jesus, von Mose und von Elia haben wir gehört, sie fasteten 40 Tage und 40 Nächte, was ein Wunder war. In Lukas 18 lesen wir von den Pharisäern. Da ist ein Pharisäer und diese Pharisäer regelmäßig fasteten sie. Und dieser Pharisäer stand ganz stolz im Tempel. Ihr kennt vielleicht diese Geschichte. Und es heißt dort in Lukas 18, Vers 12, ich faste zweimal in der Woche, sagt er. Und ich verzehnte alles, was ich erwerbe. Diese Pharisäer fasteten tatsächlich zweimal in der Woche, ganz regelmäßig, normalerweise am Donnerstag und am Montag. Und jetzt die Frage, wenn wir sehen, es gibt so unterschiedliche Zeiträume, wie lange sollten wir fasten? Und ich möchte euch ganz klar sagen, ich kann euch das nicht sagen. Ich glaube, dass Gott uns da führt. Und ich glaube, dass wir eine göttliche Führung dazu brauchen. Und ich würde dich ermutigen, Gott zu bitten, dir zu zeigen, wie lange du fasten sollst. Und ich würde dich ermutigen, Gott zu bitten, dass er etwas in dein Herz hineinlegt, was von innen herauskommt und was nicht von außen irgendjemand auf dein Leben legt. Fasten sollte niemals zu einer religiösen Leistung werden, so wie bei den Pharisäern, sondern Fasten ist etwas, das Gott in uns wirkt und wo er unser Herz dafür bereit macht. Und ich würde jedem den Ratschlag geben, vor allen Dingen diejenigen, die noch nicht häufig gefastet haben, nicht sofort mit 40 Tagen anzufangen, sondern klein anzufangen. Im Kleinen anzufangen, vielleicht mal eine Mahlzeit wegzulassen. Einfach mal klein anzufangen und im Kleinen die Dinge zu tun. Das ist wie beim Gebet. Einen fröhlichen Geber hat Gott lieb. Und einen fröhlichen Faster hat Gott lieb. Davon bin ich überzeugt. Deswegen sollte es etwas sein, was wir mit fröhlichem Herzen tun. Deswegen frag doch Gott, wie lange du fasten sollst. Und du wirst erleben, wenn du dich Gott nahst, dann wird er sich dir nahen und du wirst ihn ganz neu erleben. Ich möchte aber auch ganz, ganz deutlich sagen, und das möchte ich mit großem Nachdruck sagen, dass es Leute gibt, die nicht fasten dürfen. Zum Beispiel Menschen mit gewissen Erkrankungen sollten unbedingt vorher mit ihrem Arzt absprechen, ehe sie fasten. Etwas ganz, ganz Wichtiges. Oder Menschen, die regelmäßig Medikamente einnehmen, sollten unbedingt vorher mit ihrem Arzt darüber sprechen, ob sie fasten dürfen. Wie heißt es immer so schön? Fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker. Gilt auch beim Fasten. Ist etwas, was wir durchaus tun dürfen. Oder Schwangere sollten niemals fasten. Oder Menschen, die unter Esssucht oder Bulimie leiden, sollten nicht fasten. Das heißt, es gibt gewisse Leute, die sollten nicht fasten. Oder Menschen, die jetzt große Kreislaufprobleme haben oder mit dem Herz Probleme haben, da sollte man unbedingt vorsichtig sein. Aber solche Leute können ja eine andere Art des Fastens tun. Sie können ja statt auf Nahrung zu verzichten, auf Fernsehen, Computer oder Handy oder Schokolade oder das Auto oder sonstige Sachen verzichten. Da gibt es ja viele andere Wege. Jetzt möchte ich noch auf eine ganz wichtige Frage eingehen. Warum sollen wir eigentlich fasten? Was bringt eigentlich das Fasten? Nun, da sind wir bei einem ganz wichtigen geistlichen Aspekt des Fastens. Für wen fasten wir eigentlich? Eine ganz wichtige Frage. Für wen fasten wir eigentlich? Wisst ihr, viele denken, wir fasten zuallererst für uns. Und das stimmt zum Teil, denn Fasten hat gewaltige Auswirkungen auf uns. Hat Auswirkungen auf unseren Körper, hat Auswirkungen auf deine Figur, hat Auswirkungen auf dein Aussehen, hat Auswirkungen auf dein geistliches Leben. Aber die Bibel sagt, dass wir nicht in erster Linie für uns fasten und auch nicht für andere Menschen fasten, sondern in erster Linie für Gott fasten. Ein Fasten ist auf Gott ausgerichtet. Das ist etwas ganz, ganz Wichtiges. Jesus sagt das in Matthäus 6, sagt er das sehr, sehr klar. Er sagt in Matthäus 6, Vers 17, wenn du aber fastest, so salbe dein Haupt und wasche dein Gesicht. damit du nicht den Menschen als ein Fastender erscheinst, sondern deinen Vater, der im Verborgenen ist, und dein Vater, der im Verborgenen sieht, wird dir vergelten. Jesus sagt hier, dass wir nicht fasten sollen, um von den Menschen gesehen zu werden. Darum geht es überhaupt gar nicht. Es geht nicht darum, wer der beste Faster ist. Es gibt auch keinen Pokal für Vielfaster oder so Gemeindeverdienstkreuz der Freien Christengemeinde für die, die ganz besonders viel gefastet haben. So etwas gibt es nicht. Und Jesus sagt hier, das soll es auch nicht geben. Früher gab es mal, es gab mal früher eine Zeit in meiner Kindheit, da haben die Leute immer so geprahlt und erzählt, wie lange sie gefastet haben und wie viel sie gefastet haben. Und Jesus sagt, genau darum geht es gar nicht. Das ist überhaupt nicht der Sinn des Fastens. Da geht es auch nicht darum, den anderen zu überbieten, sondern es geht beim Fasten um eine verborgene Sache zwischen mir und Gott. Fasten ist auf ihn ausgerichtet, auf Gott ausgerichtet. Ich faste für Gott in der Ausrichtung auf ihn. Es ist ein Ausdruck meiner Hingabe und meiner Entschlossenheit vor Gott. Und wenn ich das ehrlich und aufrichtig tue, dann sagt hier Jesus ganz deutlich, dann wird Gott mir vergelten. Ist das nicht gewaltig? Das ist eine Verheißung. Das ist eine gewaltige Verheißung. Wenn ich in der richtigen Motivation faste, auf Gott ausgerichtet, für seine Anliegen, für sein Reich, dass sein Reich kommt, dass sein Wille geschieht, dann belohnt Gott dieses Fasten im Verborgenen. Eine gewaltige Verheißung. Übrigens wird in der Bibel meistens Fasten mit Gebet verknüpft. Und das ist auch etwas sehr, sehr Wichtiges. Fasten und Beten gehören zusammen. Wenn du fastest, solltest du dir auch gewisse Zeiten des Gebets nehmen. Zumindest diese Zeiten, wo du normalerweise isst, könntest du für das Gebet nehmen. Statt Essen quasi fasten. Das ist, und beten. Das ist eigentlich das, worum es geht. Fasten ist sozusagen eine Verstärkung unseres Gebets. Wir unterstreichen unser Gebet. Wenn du etwas unterstreichst, dann sagst du ja damit, das ist mir besonders wichtig. Und wir unterstreichen damit quasi unser Gebet. Im Fasten zeigen wir die Wichtigkeit und die Ernsthaftigkeit unseres Gebets vor Gott. Wir fasten für Gott in der Ausrichtung auf ihn. Wir fasten für seine Ziele. Wir fasten für das, was ihm auf dem Herzen liegt, was ihm wichtig ist, dafür, dass sich sein Reich ausbreiten kann. Und wisst ihr, wir dürfen in diesem Jahr ganz speziell fasten und beten, dass Gottes Reich sich ausbreitet. Beim Fasten ist es ganz wichtig, sich konkrete Ziele zu setzen. Ein Ziel könnte zum Beispiel sein, ich möchte Gott näher kommen. Ein Ziel könnte zum Beispiel sein, ich möchte Richtungsweisung von ihm empfangen. Ein Ziel könnte zum Beispiel sein, ich möchte neu mit dem Heiligen Geist erfüllt werden. Oder ich möchte die Stimme Gottes ganz neu hören in dem ein oder anderen Bereich meines Lebens. Oder ganz konkrete Anliegen. Vielleicht fastest du und betest du ganz konkret für noch nicht gläubige Familienangehörige. Vielleicht für deinen Sohn oder deine Tochter oder dein Enkelkind oder deine Eltern. Ganz speziell dafür zu fasten, für deinen Ehepartner, für deinen Ehemann oder deine Ehefrau. Wir dürfen fasten und beten für unser Land. Wisst ihr, wir leben ja in unglaublich bewegten Zeiten. Weiß nicht, ob ihr das mitbekommt. Es ist ja unglaublich, was zurzeit weltweit alles so passiert. Das Böse steht auf wie selten zuvor und möchte sich immer mehr ausbreiten. Und wir alle spüren, dass Dinge sich dramatisch verändern weltweit und nicht unbedingt zum Positiven. Und ich glaube, dass wir in dieser Zeit als Christen aufgerufen sind, wirklich aufgerufen sind, aufzustehen und zu fasten und zu beten, dass Gottes Reich sich ausbreitet, dass Gottes Herrlichkeit sichtbar wird. Es ist an der Zeit, zu fasten und zu beten für unser Land. Für unser Land, für unsere Politiker, für unsere Gesellschaft, die brauchen unser Gebet und Fasten. Ich fand das sehr bewegend, wie Marco Schiemautz letzte Woche beim Allianzgottesdienst dieses Grußwort gesagt hat und er dort gesagt hat, dass die Politik nicht die Probleme alle lösen kann. Und ich glaube, das ist uns allen eigentlich bewusst, die Politik kann die Probleme nicht wirklich lösen. Es braucht Christen. Es braucht Christen, die fasten und beten und die sich mit einklinken, um Probleme zu lösen. Und ich denke, da haben wir alle einen Teil daran, für unser Land wirklich zu fasten und zu beten und Gott zu bestürmen, dass er eingreift und dass er Dinge verändert. Wir dürfen gemeinsam fasten und beten, dass Gottes Reich sich ausbreitet und dass Gottes Herrlichkeit in diesem Land sichtbar wird und dass aller Zerstörung und Gewalt und Tod Einhalt geboten wird. Wollen wir uns dafür vereinigen? Okay, ich hoffe, dass wir alle so mit dabei sind. Nur Gottes Eingreifen kann in diesem Land noch etwas bewirken. Also davon bin ich zutiefst überzeugt. Überhaupt in dieser Welt. In dieser Welt kann nur Gottes Eingreifen etwas bewirken. Und da braucht es Menschen, die beten und fasten und sich wirklich dafür hingeben. Mögen wir eine betende und eine fastende Gemeinde sein. Eine Gemeinde, die Gott von ganzem Herzen sucht. Das macht einen gewaltigen Unterschied in dieser Stadt. Vielleicht gibt es kranke Menschen, für die du fasten und beten möchtest. Oder für deine Arbeitsstelle. Wisst ihr, es gibt so viele Dinge, für die wir fasten und beten können. Schreib dir konkrete Ziele auf, die dir wichtig sind. Und Jesus sagt, Gott wird dich belohnen, wenn du mit einem fröhlichen Herzen und voller Entschlossenheit fastest. Wir fasten für Gott. Interessanterweise, gerade auch in Zeiten des Fastens, kommt ganz häufig Gottes übernatürliche Kraft und sein Wirken in Situationen hinein. Verhältnisse verändern sich plötzlich. Das Blatt wendet sich. Wir haben das bei Esther gesehen. Durch dieses Fasten wendete sich das Blatt. Oder bei Daniel, ich habe es schon erwähnt, er bekam eine Offenbarung während der Zeit des Fastens. Ein Engel kam zu ihm und zeigte ihm gewisse Zusammenhänge. Wir öffnen uns in Fastenzeiten für das Wirken des Heiligen Geistes. Unser Glas wird offen, nach oben hin offen. Wo Gott hineinwirken kann, wo Gott hineinfließen kann in unser Leben. Wir werden mit dem Heiligen Geist erfüllt. Das sind alles Dinge, die während Fastenzeiten passieren können. Auch im Neuen Testament sehen wir, dass die ersten Christen gefastet haben. Und interessanterweise in diesen Fastenzeiten sprach der Heilige Geist. So lesen wir zum Beispiel in Apostelgeschichte 13, Vers 2. Während sie aber dem Herrn dienten und fasteten. Hast du gehört? Während sie dem Herrn dienten und fasteten, sprach der Heilige Geist, sondert mir nun Barnabas und Saulus zu dem Werk aus, zu dem ich sie berufen habe. Sie fasteten und der Heilige Geist sprach. Während Fasten und Beten werden wir sensibel für das Wirken des Heiligen Geistes. Wir werden sensibel für die Stimme des Heiligen Geistes. Wir vernehmen plötzlich Gottes Stimme. Wir hören klarer und deutlicher Gottes Stimme. Ist ein gewaltiges Geheimnis, ein gewaltiger Segen im Fasten, den wir ganz neu für uns entdecken dürfen. Das Fleisch wird geschwächt und unser Geist wird gestärkt. Wir werden empfänglich für Gottes Stimme und für Gottes Reden. Unser Empfänger wird sozusagen eingeschaltet, dass wir Gottes Stimme besser hören. Jesus sagt auch, dass gewisse Dinge in der geistlichen Welt, dass es gewisse Dinge in der geistlichen Welt gibt, die werden nur durch Fasten und Gebet überwunden. Etwas ganz Interessantes. Da kam ein Mann zu Jesus und er hatte einen Sohn mit einem stummen Geist. Und die Jünger konnten diesen Geist nicht austreiben. Und so bringt er dann diesen Sohn zu Jesus und Jesus treibt diesen Geist aus. Und dann kommen die Jünger zu Jesus und dann fragen sie ihn Folgendes. Sie sagen, warum konnten wir ihn nicht austreiben? Warum konntest du, Jesus, das und wir nicht? Und Jesus gibt ihnen eine ganz interessante Antwort. Es heißt dort, und Jesus sprach zu ihnen, diese Art kann durch nichts ausfahren, als nur durch Gebet und Fasten. Jesus spricht hier, dass es gewisse geistliche Zusammenhänge gibt, speziell auch in einem geistlichen Kampf, die nur durch Gebet und Fasten gebrochen werden können. Und das ist etwas ganz, ganz Wichtiges. Das heißt, eine gewaltige geistliche Vollmacht und Autorität liegt in dem Fasten und in dem Beten, in dieser Entschlossenheit vor Gott. Deswegen dürfen wir fasten und beten und ist das so etwas Wichtiges. Fasten ist in der Bibel auch immer ein Ausdruck der Hinkehr zu Gott, der Umkehr zu Gott, wo wir uns ihm nahen und er sich uns naht. So hat bei der Stadt Ninive zum Beispiel das ganze Volk gefastet und das Gericht ist abgewendet worden von dem Volk. Weil das Volk sich zu Gott hingekehrt hat. Das ist das, was wir eigentlich im Fasten ausdrücken. Während den Fastenzeiten erleben wir ganz häufig, dass Gottes Geist uns gewisse Dinge in unserem Leben zeigt, die nicht in Ordnung sind. Wir spüren plötzlich, das sind Dinge, die müssen aufgearbeitet werden, die müssen verändert werden. Und dadurch wird unser Leben verändert und wird das Leben in unserer Umgebung verändert. Deswegen möchte Gott jeden Einzelnen von uns dazu ermutigen, sich solche Zeiten zu nehmen. Daneben gibt es natürlich viele, viele gesundheitliche positive Erscheinungen durch das Fasten. Fasten tut dem Körper einfach gut. Und darauf kann ich jetzt heute gar nicht mehr eingehen, weil die Zeit schon vorbei ist. Ich möchte dich ganz praktisch ermutigen. Fang mit kleinen Schritten an. Fang mit kleinen Schritten an. Lass mal eine Mahlzeit ausfallen. Mach ein Kreuz auf dieser Liste. Und wir haben ja ganz bewusst gesagt, wir machen Kreuze, wir möchten keine Namen eintragen, damit es eben nicht um irgendwelche darum geht, wie viel hat wer gefastet, sondern mach einfach ein Kreuz an vielleicht mal einer Mahlzeit. Lass einfach mal eine Mahlzeit aus und sag, in dieser Zeit nehme ich mir wirklich Zeit, Gott zu suchen. Vielleicht machst du auch einen ganzen Tag, vielleicht machst du auch mehrere Tage, vielleicht machst du auch die 40 Tage, die ganze Liste, wie auch immer. Das ist jedem Einzelnen persönlich überlassen, aber ich würde dich ermutigen, einfach mal klein anzufangen. Einfach mal so eine Zeit zu nehmen, zu sagen, okay, ich trage mich da jetzt ein und ich möchte einfach diese Zeit ganz speziell für Gott reservieren. Ihn suchen, seine Gegenwart suchen, ihm begegnen. Und du wirst erleben, wie Gott dir ganz, ganz nahe kommt. Nimm dir einfach Zeit für Gott. Und ich bin davon überzeugt, wir werden erleben, wie Gott sich in einer ganz neuen Art und Weise zu erleben gibt. Wie wir ihn in einer ganz neuen Art und Weise erleben werden. Gott liebt es, wenn wir ihn von ganzem Herzen suchen. Und er wird es belohnen, wenn wir ihn so im Verborgenen, wenn wir im Verborgenen seine Gegenwart suchen. Wisst ihr, ich wünsche mir so sehr, dass dieses prophetische Wort von Jesus Wirklichkeit wird in unserer Mitte, wo er sagt, es kommt die Zeit, wo meine Jünger fasten werden. Möchtest du Gott so ganz neu erleben? Möchtest du dein Leben so öffnen, so wie ein Glas, dass er etwas ganz Neues hineinfüllen kann, etwas ganz Neues hineinwirken kann in dein Leben? Dann möchte ich dich ermutigen, jetzt auch gerade so am Anfang dieses neuen Jahres, zu sagen, Herr, ich möchte wirklich Zeit für dich reservieren. Ich möchte mir jetzt Zeit nehmen in dieser 40-tägigen Fasten- und Gebetskette. Ich möchte mich da einklinken und ich möchte einfach dein Angesicht suchen. Ich brauche deine Gegenwart, ich brauche mehr von dir. Und wenn du diesen Wunsch hast, dann kling dich doch einfach da ein und sag, Herr, ich möchte dir begegnen. Ich möchte deine Gegenwart erleben. Und ich weiß, Gott wird uns heimsuchen. Ich glaube daran, dass diese Zeit eine besondere Zeit für uns sein wird, wenn wir uns damit eins machen. Und ich wünsche mir so sehr, dass Gott alle unsere Herzen berühren kann bei diesem schwierigen, bisschen unappetitlichen Thema des Fastens, dass wir wirklich von Gott da berührt werden und das aufs Herz bekommen, von Gott von innen heraus aufs Herz bekommen, uns da wirklich einzuklinken. Und ich würde jetzt gerne noch mit uns beten und vielleicht können wir alle gemeinsam aufstehen. Herr Jesus, und ich danke dir heute für diesen Gottesdienst. Ich danke dir für dein Wort, das so reich ist. Auch die Themen, die manches Mal nicht so populär sind, sind wichtig für unser Leben. Und auch gerade dieses Thema des Fastens hast du uns heute so nahe gebracht durch dein Wort. Und Herr, wir sehnen uns nach mehr von deinem Wirken. Wir sehnen uns nach mehr von deiner Gegenwart. Wir sehnen uns danach, Herr, dass du dich mächtig offenbaren kannst in diesem Land, in dieser Stadt. Herr, wir sehen so viele Entwicklungen in diesem Land und in Europa und auf der ganzen Welt, die uns in Besorgnis versetzen. Aber wir wissen, du bist größer. Wir wissen, du bist der Gott, dem alles möglich ist. Und Herr, wir spüren, dass eine Zeit ist, wo wir als dein Volk uns vereinigen müssen, vereinigen dürfen für dieses Land, für diese Stadt, für diese Welt zu beten. Herr, und du hast uns jetzt gerade diese 40-tägige Gebets- und Fastenkette gegeben, wo wir uns eins machen dürfen als Gemeinde, dass deine Herrlichkeit, dass deine Größe, dass deine Kraft sichtbar wird. Herr, wir haben eine Sehnsucht nach mehr von dir. Wir haben eine Sehnsucht nach mehr von deinem Wirken, oh Gott. Wir möchten erleben, wie mehr von deiner Herrlichkeit sichtbar wird. Herr, wir möchten erleben, wie Menschen in unserem Umfeld zum Glauben finden. Und wir wissen, das können nicht wir tun, aber wir können uns öffnen für dein Wirken. Und Herr, wir möchten uns öffnen, auch als Gemeinde öffnen für dein Wirken, dass du, Heiliger Geist, in unserer Mitte in mächtiger Weise wirken kannst. Herr, dass du uns gebrauchen kannst, dass du mit deiner Kraft wirken kannst durch jeden Einzelnen von uns. Herr, wir sehnen uns so sehr danach, dass diese Stadt verändert wird, dass dieses Land verändert wird. Wir sehnen uns so sehr danach, dass dein Reich sich ausbreiten kann. Herr, und ich bete darum, dass wir mit Ernsthaftigkeit dich suchen. bitte ich darum, dass wir mit einer Entschlossenheit dein Angesicht suchen und dass wir im Gebet und Fasten vor dich kommen und wir etwas von dir erleben können. Danke dafür, dass du Mächtiges vorhast in diesem Jahr. Danke dafür, dass du jeden Einzelnen gebrauchen möchtest, um deine Herrlichkeit hineinzutragen in dieses Land. Herr, du möchtest jeden Einzelnen, der hier in diesem Raum ist, gebrauchen, dass deine Herrlichkeit durch jeden Einzelnen wirken kann in dieses Land hinein. Und ich bete darum, Herr, dass wir uns vorbereiten für das, was du tun möchtest. Ich bitte dich darum, Herr, dass wir eine betende Gemeinde sind, dass wir eine fastende Gemeinde sind, eine Gemeinde sind, die dein Angesicht sucht von ganzem Herzen. Und du hast gesagt, dass du uns belohnen wirst, dass du im Verborgenen das sehen wirst und es belohnen wirst. Danke dafür, Herr. Danke dafür, dass du unser Herz berührst. Und danke dafür, dass du Wunder tun möchtest. Herr, wir erwarten Großes von dir in diesem Jahr. Danke dafür, dass du ein Gott bist, der Wunder tut. Halleluja.